Also das Ziel ist das tokenisierte Wertpapier, vollkommen klar. Das Interessante ist, dass die Technologie am Ende das agnostisch ist, mit was der Token aufgeladen wird. Die Regulation mag uns in die ein oder andere, ich sage, Maschine führen, nämlich kann ein hochreguliertes Produkt nachher sein oder weniger reguliertes Produkt. Dem Format ist es aber egal, ob der Token nachher eine Cryptocurrency oder ein Wertpapier ist.
Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von SoTech Deutschland.
Wir fragen in unserem Podcast, ob Deutschland im Tech-Bereich wirklich so schlecht ist, wie es häufig gesagt oder behauptet wird. Mein Name ist Andreas Laukat.
Und ich bin Frau Holzmeier, sotechdeutschland@ntv.de ist die E-Mail-Adresse der Wahl, wenn ihr uns erreichen wollt. Und heute sitzen wir in einem der Büros, vermute ich mal nicht, das Hauptbüro von Alexander Höppner, der Chef der Börse Stuttgart. Schön, dass wir da sein dürfen. Hallo.
Hallo, vielen Dank.
Ich stelle Sie mal kurz vor, Sie haben gleich mehrere Master gemacht, wie ich das gesehen habe. Ein MBA in General Management und ein Master in Operationsmanagement. Sie waren bei der Deutschen Börse AG beschäftigt, haben zwei Startups aufgebaut für den Handel von virtuellen Gütern und sind jetzt seit 2018 CEO der Börse Stuttgart und der Eubax AG, waren aber vorher bei beiden schon beschäftigt und auch noch Aufsichtsratschef bei der Börse Stuttgart Digital Exchange, das kann man auch noch abkürzen, aber wir wollen es einmal aussprechen. Wir sprechen heute ein bisschen über Kryptowährungen, Blockchain und all das, was bei Ihnen gerade passiert. Haben Sie selbst Kryptowährungen zu Hause? Nee, zu Hause natürlich nicht, aber kaufen Sie selbst welche?
Ja, es wäre ein bisschen komisch, wenn ich das so propagieren würde und es nicht selber auch mal probieren würde. Ich glaube, man muss da selber auch Prophet im eigenen Land sein, also ja.
Unser allererster Podcast war mit Herrn Flasskemper von Bitcoin.de. Das war ja quasi der Vorreiter. Ne?
Kann man so sagen.
Der Konkurrent jetzt und Vorreiter in der Sache. Die hatten damals, als wir gesprochen haben, Bitcoin gehandelt, Ethereum, glaube ich, wenn überhaupt, Bitcoin Cash noch.
Am Anfang.
Haben Sie jetzt deutlich mehr im Portfolio schon?
Ach Gott, deutlich mehr. Ich glaube, wir fokussieren uns alle, die wir in dem Thema sind, auf die wesentlichen Währungspaare. Und er ist eben Wegbereiter gewesen. Ich glaube, wie wir es jetzt dann reguliert dann danach sind. Insofern sehe ich gar nicht das jetzt als Konkurrenzsituation, auch wenn wir es natürlich de facto sind. Aber das ganze Thema ist ja noch so neu. Jeder, der sich eigentlich um das Thema bemüht, tut etwas dafür. Und das finde ich eigentlich gut. Also insofern, wir kennen uns und das ist auch okay so.
Ich würde aber gerne noch mal fragen, was haben Sie denn für Kryptowährungen? Verschiedene oder?
Ja, wir haben die Währungspaare Bitcoin, Litecoin. Nee,
also die selbst jetzt.
Ach so, ich, ja Gott, was habe ich? Bitcoin, Litecoin, Ether, Ripple, Bitcoin Cash. Ja, so das sind so die Sachen. Also ich glaube, man guckt sich so die an, wo auch wirklich genug Liquidität da ist. Es gibt auch so ein paar heiße Kandidaten, die ein bisschen tricky sind. Da halte ich mich lieber raus. Aber das muss jeder für sich erstmal mal beurteilen.
Aus welchen Gründen, als Geldanlage oder aus Interesse, einfach weil Sie selber ja das Thema behandeln und müssen einfach wissen, worum es geht, oder?
Ja, beides. Also ich glaube, dass es mittlerweile, und es gibt ja schon erste Stimmen aus dem Profilager, die sagen, dass eine Beimischung von ungefähr 1% ganz sinnvoll wäre, zumindest mal, wenn man jetzt auf den Bitcoin geht, das ist sicherlich ein Grund. Da gibt es ja auch diverse Studien, die in den ungeahnten Höhen sehen, also das ist sicherlich ein Hodl-Produkt irgendwie, wo man mal reingeht und einfach mal liegen lässt und entweder wird es was oder es wird halt nichts. Aber es gibt eben auch andere, wo man die Volatilität natürlich einfach ausnutzen kann, sehr einfach. Und man beschäftigt sich damit, man lernt es kennen, man lernt die Instrumente kennen und dann sollte man einfach auch damit mal ein bisschen rumspielen. Sicherlich nicht mit den Ersparnissen, das sollte man bei hochvolatilen Produkten sowieso nicht, aber zum Kennenlernen ist das doch sehr, sehr gut.
Sie sind ja jetzt gerade zugelassen als regulierter Handelsplatz bei der Börse Stuttgart für Kryptowährungen. Wie ist so die Resonanz?
Sehr gut, weil ich glaube, dass viele Interesse haben, in das Thema reinzugehen. Aber natürlich so jetzt nichts gegen die Startups, die sich in dem Thema tummeln. Das ist aber gut für Privatpersonen. Da kann man als Privatperson auch mal mit kleinem Geld reingehen, wenn man institutioneller Kunde ist. Ich kann nicht mit meinen Kundengeldern in einen unregulierten Markt gehen. Das funktioniert einfach nicht. Ich brauche die Stabilität von einem stabilen Partner, von Regulierung, von Transparenz und Standards. Und da können wir, glaube ich, als Börse Stuttgart helfen. Und das hat ein großes Interesse. Also immer, wenn wir gesagt haben, pass mal auf, wir bieten das reguliert an, dann kam die Welle und hat gesagt, oh, jetzt können wir uns mit dem Thema beschäftigen. Jetzt wird es interessant. Okay, jetzt gibt es einen Partner, mit dem wir schon lange zusammenarbeiten. Und deswegen, das ist gut. Und das ist natürlich, bestärkt uns auch weiter, den Weg zu gehen.
Bei Bitcoin.de weiß ich, war es etwas kompliziert zu kaufen. Man musste erst bei einer bestimmten Bank Kunde werden, um eine Karte Konto zu haben, was dann Referenzkonto ist. Was unterscheidet das Angebot der Börse Stuttgart zum Beispiel von Bitcoin.de? Ist der Zugang einfacher oder?
Ja, also ich würde gar nicht sagen, ist es jetzt viel einfacher. Also unser Zugang ist sehr einfach, so würde ich es mal sagen. Und wenn man mal mit anderen Angeboten vergleicht, dann fokussieren wir uns natürlich wirklich darauf, dass wir sagen, alles in Deutschland, alles in der deutschen Regulierung, soweit es die Regulierung schon gibt, alles unter der deutschen Aufsicht, alles unter dem deutschen Datenschutz. Das heißt, bei uns wird das Geld nicht erstmal durch die Weltgeschichte geschickt, wie das so beim einen oder anderen Anbieter ist, oder man erstmal in den Terms and Conditions nachgucken muss, welche Lizenzen, ob es überhaupt welche gibt. Das ist bei uns alles eben sehr standardisiert und deswegen, glaube ich, können wir als verlässlicher Partner da reingehen und ich glaube, die Kombination macht das. Also ich glaube schon, dass darf jetzt mal sagen, der Deutsche schlechthin ja so vielleicht so ein bisschen digital resistent noch an einer oder anderen Stelle ist. Und da hilft es natürlich, wenn da ein anderer Partner vielleicht die Themen anbietet. So würde ich mal gehen. Und ja, die Kontoeröffnung ist sehr, sehr einfach und geht sehr schnell. Im Normalfall wirklich in wenigen Minuten. Und das, glaube ich, ist schon ganz
egal, gut. Welche Bank jetzt sozusagen oder wo ich jetzt Kunde bin, ich muss ja auch mein Geld haben.
Naja, momentan arbeiten wir mit der Solaris Bank zusammen in dem Thema. Weitere Banken, das hängt mehr von den Banken ab. Wir sind ja offen, aber in vielen Banken ist das Thema Kryptowährung ja noch nicht, sage ich mal, ganz durchdrungen. Mhm. Und das macht es natürlich im Onboarding ein bisschen schwierig. Also das Interesse ist groß, auch mit uns zusammenzuarbeiten, weil man merkt, von der Kundenseite geht der Druck jetzt los. Hey, ich bin bei dir Kunde, ich habe aber auch Krypto-Holdings, ich habe die Krypto-Holdings momentan irgendwo. Ich will aber, dass du meine Bank, mit der ich eigentlich alle meine Geschäfte mache, die genauso bei dir verwahrst. Und da haben jetzt viele Banken, die ja erstmal etwas abwartend waren, jetzt eine Herausforderung. Denn auf einmal sagen die Kunden, hör mal zu, biet mir das an, sonst gehe ich woanders hin, wo ich eben beides kriege. Und auch da gibt es jetzt Interesse an uns, da wir ja auch die Verwahrung anbieten, zusammenzuarbeiten.
Wie lange hat es denn gedauert oder wie einfach oder leicht war es, diese Zulassung zu bekommen? War bestimmt ein Monat, ne? Ganz kurz. Ironie aus.
Wie will man das sagen? Ich glaube, so kompliziert war es gar nicht. Die Kollegen von den Aufsichten sind sehr offen für eine Diskussion um das Thema, weil sie ja merken, dass das eine Bewegung ist, der wir uns annehmen müssen und der wir uns anschließen müssen. Und für sie ist das genauso ein Neuland wie für uns. Und wir haben gemerkt, dass man da sehr offen Diskussionen starten kann und auch wirklich die Themen wirklich aufbereiten kann und vortragen kann. Und gut, wenn man lange Zeit mit den Kollegen beschäftigt und zu tun hat, dann weiß man ja, worauf die Wert legen und worauf die achten. Und das ist ja für uns jetzt kein Neuland. Und wenn man diese Maßstäbe annimmt an die neue Technologie und an die neue Angebote, dann merkt man, dass der Weg auf einmal gar nicht so kompliziert ist. Man muss einfach nur, sag ich mal, seinen Gegenübner mit ins Boot holen und mit dem zusammen die Sachen erarbeiten. Deswegen, ja, das hat eine Weile gedauert, natürlich. Aber man muss die auch erstmal finden. Wie macht man es denn tatsächlich? Denn wir sind ja Neulandwegbereiter. Es gibt es ja so noch nicht reguliert. Und klar ist das dann nicht über Nacht mal schnell geboren.
Apropos neu, da gibt es ja dann zum Beispiel Neufund, die jetzt aufgegeben haben in der Richtung. Und da gab es, habe ich letztens gelesen, auch ziemlich böses Blut, sag ich mal, oder böse Stimmung, weil sie eben nicht vorangekommen sind mit dieser Plattform, Blockchain-basiert Unternehmensanteile zu verkaufen, also eine Börse für Unternehmensanteile. Da hat die BaFin offenbar, oder wer auch immer, dann fehlt, da war es wohl offenbar nicht so einfach, dieses Projekt durchzubringen.
Ja, also keine Ahnung, ja, ich habe das auch gehört, keine Ahnung, kann ich jetzt nicht bewerten, aber der Punkt ist einfach, ich glaube, es müssen, wie wir es auch jetzt in der eigenen Stellungnahme gesagt haben, es müssen halt noch ein paar Rahmenbedingungen geschaffen werden. Und ich glaube, wenn wir mal gucken, wie lange Veränderungen im politischen Umfeld und in den Regularien eigentlich historisch gedauert haben, dafür sind wir verdammt schnell. Ich kann halt die Dinge nicht über Nacht erwarten. Und die meisten Startups, ja gut, die sind halt nicht auf 25 Jahre gefundet, sondern die erwarten, da muss natürlich dann bald schon was passieren. Und das ist vielleicht einfach ein bisschen viel verlangt. Ich glaube, wir sehen ja schon, dass die Schweiz, Deutschland auch und Europa durchaus schneller sind wie viele andere Regionen, die man üblicherweise an der Vorfront sieht. Also ich glaube, dass Europa und Deutschland viel schneller zum Beispiel sind wie die USA, was ja tatsächlich ein Novum ist. Nur man kann die Veränderung nicht über Nacht erwarten. Es müssen jetzt einfach mal Rahmenbedingungen geschaffen werden. Dazu müssen Gesetze angepasst werden. Das digitale Gut muss in alle Rechte übernommen werden. Und erst dann können wir Angebote bauen. Interesse ist groß, aber die Rahmenbedingungen sind halt noch nicht vollends da.
Da kann man ja dann noch drüber reden. Genau. Elektronisches Wertpapier ist ja so ein Stichwort.
Ja.
Ja.
Genau, über die Regulierung sprechen wir gleich noch ein bisschen. Aber was mich mal interessieren würde jetzt, ich habe jetzt einen Bekannten erzählt, wir fahren hier hin und so, ne, bei Kryptowährungen und so. Und dann, ja, aber da steckt doch nichts dahinter. So. Und das finde ich eine berechtigte Einwand erstmal, also dass man erstmal skeptisch ist, weil viele sind halt noch skeptisch bei Bitcoin, wenn man sich noch nicht so damit beschäftigt hat. Wie würden Sie das jemandem erklären, der noch nicht so damit in Berührung gekommen ist, aber irgendwie nach Anlagemöglichkeiten sucht? Warum macht das Sinn, in sowas zu investieren?
Also steckt doch nichts dahinter. Jetzt muss man mal, leider ist es ein kleines bisschen doch kompliziert. Wenn wir mal bei den Finanzprodukten reingehen, merken wir, dass es gar nicht minder kompliziert als das ein oder andere Finanzprodukt ist. Tatsächlich war ja, wenn wir mal in die Ursprungspapiere 2008, 2009 zurückdenken, dann war das ja ein Instrument für die Eindeutigkeit beim Ersatz des Zahlungsverkehrs. Mhm. So, das heißt, der Coin war eine Belohnung für denjenigen, der Rechenkapazität zur Verfügung steht. Also es steht ja schon was dahinter, nämlich Rechenkapazität, nämlich ein Sicherheitskonstrukt, für dessen Belohnung es eben diesen Coin gibt, und diesen Coin, den kann ich nutzen zur Refinanzierung. Also es steckt ja schon was dahinter. Mhm. Und je mehr Investitionen in die darunterliegende Technologie fließen, sprich in die Hyperledger-Technologie für den Bitcoin oder Ethereum für den Ether oder ähnliches, also je mehr es für die Realwirtschaft oder für andere Instrumente genutzt wird und gebaut wird, desto mehr meinen die Leute, desto mehr Coins werden produziert, und die sind ja ein Ausdruck der Investitionen, die da reingeflossen sind. So, also insofern ist ja schon ein gewisser Wert ist da, dass das vielleicht jetzt nicht ursprünglich als handelbares Gut gedacht wurde. Ja, bin ich dabei. Tatsächlich ist es aber ja zumindest mal, wenn man die eine oder andere Stimme von draußen hören will, der Bitcoin hat ja bald oder nähert sich dem Instrument eines Goldproduktes an.
Ja, genau, aber damit, ich bin da ja auch bei Ihnen grundsätzlich, nur ich finde es immer ganz gut, wenn man die Seite dann mal nochmal anguckt, und man an für sich ist es ja ein sich selbst belebendes System, solange es nicht von außen, ne, weil man, wie Sie es gerade erläutert haben, da irgendwie noch einen Wert reinpackt, weil man Interesse dran hat, und dann, weil so an sich ist es ja okay, nur damit der Kreislauf da funktioniert, brauche ich ja nicht da rein investieren. Wissen Sie, was ich meine?
Ich glaube, ich weiß, was Sie meinen. Also man kann sich in der Zukunft auch, und man,
es steht ja kein Gold dahinter, ne? Es ist jetzt so wie ein Gold gefühlt, aber es steht ja kein Wert zum Anfassen dahinter, und das macht es so schwierig.
Ja, natürlich. Ja, das wird dann interessant. Ich glaube, dass die klassischen Cryptocurrencies tatsächlich einer Währung nahezusetzen sind. Ich bin ein bisschen vorsichtig bei Definitionen in diese Richtung. Ja, da will ich nicht was Falsches sagen, aber und bei der einen oder anderen Währung kann man vielleicht auch sagen, was steckt eigentlich dahinter?
Ja, natürlich.
Aber,
Vertrauen.
Genau, das Vertrauen in die Investition, die da drunter fließt, und schlussendlich, dass sich das Blockchain-Protokoll, für das dieser Coin ist, sich am Ende auch durchsetzt oder zumindest mal eine signifikante Rolle spielt. Ja. Aber ja, es ist ein Gut, wo wir heute noch nicht wissen, in welche Richtung es sich entwickelt. Das wird anders sein für tokenisierte Produkte. Denn die Tokenisierung ist ja nur ein anderer Ausdruck der Verfügbarmachung, so will ich es mal nennen. Bisher haben wir die Verbriefung als Verfügbarmachung für Aktien und Wertpapiere. Und jetzt kommt die Tokenisierung dazu. Die Verbriefung gab es nur für Wertpapiere, und die Tokenisierung gibt es jetzt für alles, was es theoretisch gibt. Und dem steht ja dann ein reales Gut dahinter. Und deswegen glaube ich, und das sagen wir auch immer, für uns ist die Cryptocurrency zum einen eine interessante, hochvolatile und neue Anlageklasse, aber sie ist auch technologisch der Wegbereiter für ein ganz neues Universum von Anlagemöglichkeiten. Und ich glaube, insofern muss man das so aus zwei Sichtungen müsste man sich dem Thema eigentlich nähern.
Gibt es dann die Tendenz, dass Sie da auch noch mehr aufnehmen? Bitbond war ja so ein Beispiel, die STO als erste machen durften. Also sowas könnte man ja auch handeln. Das wäre
Security
so ein
Token Offering.
Genau.
Aber das, was wir einmal gesagt haben.
Dass man sowas dann handelt auch, oder ist das Ziel dann auch bei Ihnen an der Börse? Oder?
Ja, natürlich. Ja? Also das Ziel ist das tokenisierte Wertpapier, vollkommen klar. Das Interessante ist, dass die Technologie am Ende das agnostisch ist, mit was der Token aufgeladen wird. Die Regulation mag uns in die ein oder andere, Maschine führen, neben ich kann ein hochreguliertes Produkt nachher sein oder weniger reguliertes Produkt. Dem Format ist es aber egal, ob der Token nachher eine Cryptocurrency oder ein Wertpapier ist. Und deswegen bauen wir ein End-to-End-Ökosystem, wie man so schön sagt, also von dem Aufsetzen eines Token, verfügbar machen zum Handel, für B2B, B2C und die Verwahrung eines Token. Und sobald die rechtlichen Rahmenbedingungen geschaffen sind, dass wir Wertpapiere tokenisieren können, dann werden wir das mit Partnern zusammen tun, und da laufen auch schon Pilotprojekte. Noch können wir sie rechtlich nicht handeln, also wir können sie emittieren, wir können sie auch verwahren, wir können sie peer-to-peer handeln, also privatrechtlich, aber einen fungiblen Sekundärmarkt, dafür fehlen noch ein paar Rechtliche also Rahmenbedingungen.
Elektronische Wertpapier.
Ja, ganz genau.
Der ist ja gerade der Gesetzentwurf.
Genau, das ist mal der, ja, da müssen wir jetzt mal reingucken, also, was tatsächlich genau,
verzogen wurde. Genau, jetzt lesen alle drin rum und demnächst gibt es die Anhörung, glaube ich. Ich weiß nicht, wahrscheinlich genau. Sind Sie auch dabei dann.
Wir versuchen es, ja klar.
Da können wir ja, weiß nicht, ob man da mal jetzt drauf eingehen wollen. Das ist ja ausschlaggebend für die weitere Zukunft der Börsen, glaube ich schon. Ne?
Ja, also, und ab von Arbeitsplätzen,
wer weiß. Was die Zukunftsfähigkeit betrifft, wenn die Börse Schweiz jetzt schon mit Blockchain-Technologien rumbastelt, sie glaube ich auch.
Ja, ne? Klar.
Blockchain-basierte Börse, dann brauchen wir das elektronische Wertpapier, oder?
Ja, andersrum. Ich glaube, wir brauchen das, also, ja, keine Ahnung, wer jetzt Henne-Ei ist. Aber der Punkt ist erstmal, ich glaube, dass uns die Tokenisierung zu einer Renaissance der Marktplätze führen wird. Denn was ja schizophren ist, wir haben ja in Europa, ich glaube, ich habe jetzt eine neuere Zahl gelesen, die ist kleiner als die, die ich kannte, ist aber immer noch abstrus. Ich glaube, 180 eingetragene Marktplätze gibt es in Europa. Das ist ja schizophren. Ich meine, Splitting Liquidity ist der Tod von Marktplätzen und wir haben 180 in Europa. Es dürfte eigentlich nur 2 oder 3 geben. Anyway, die Tokenisierung führt uns erstmal dazu, dass noch mehr Marktplätze entstehen, weil jeder, der damit tüftelt, ja nicht notwendigerweise das gleiche Format benutzt, sondern entstehen erstmal mehr. Dann werden wir wieder eine Konsolidierungswelle sehen. Aber tatsächlich wird das Anlageuniversum viel größer. Mobilität, Energie, Kunst, alles, was wir uns vorstellen, Nutzungsrechte, ja, alles, was wir uns vorstellen können, Real Estate.
Häuser.
Ja, ganz genau. Alles ist tokenisierbar und am Ende damit handelbar. Durch die Token ist es faktuisierbar. Das heißt, ich kann eine ganz kleine Stückelung machen, was wiederum für Privatinvestoren super interessant ist. Und dieses alles wird von den rechtlichen Rahmenbedingungen dann in regulatorische Töpfe gepackt werden, dass es von mir aus ein Wertpapier gleichzusetzen oder ein Zahlungstoken gleichzusetzen oder Zahlungsmittel gleichzusetzen oder dass es einem privatrechtlichen Gut gleichzusetzen. Und dementsprechend muss das dann behandelt werden. Und wenn wir an den ein oder anderen realwirtschaftlichen Use Case denken, nehmen wir mal Mobility, dann ist der Token, mit dem ich vielleicht meine Energie für mein E-Auto bezahle, auch dann im Ökosystem nutzbar. Und dann wird der Aufseher vielleicht sagen, mein Gott, das ist ein Zahlungsmittel und das Zahlungsmittel braucht eine MTF-Lizenz. Und jetzt sagt aber der Mobilitätsanbieter, ich will keine MTF-Lizenz beantragen. Liebe Börse, hilf mir. Und dann kommen wir ins Spiel und sagen, pass mal auf, wir nehmen dir den Teil ab und dann kannst du weiter die Technologie nutzen. Ich glaube, das ist super interessant. Und das wird erstmal aber natürlich durch die Fülle eine unglaubliche Komplexität bringen. Hm. Zu weit gesprungen?
Nee, überhaupt nicht.
Nee, ich hätte jetzt immer noch, aber...
Nee, mach. Nee, sag, frag
hätte
nach.
Immer noch wegen elektronischem Wertpapier, weil ich denke auch immer an die Aktien.
Ja.
Ja, der Aktienhandel ist immer noch eine, finde ich, gegenüber das, was möglich wäre, eine Vollkatastrophe. Kompliziert, zu viele Player im Markt. Ja, wir haben noch Stellen dazwischen, Clearing, Banken und was nicht alles. Jeder sagt, hey, über eine Blockchain wäre das doch pipi einfach. Wir müssen das Ding bloß digitalisieren. Das geht halt noch nicht rechtlich. Ich dachte, dass eigentlich mit dem elektronischen Wertpapier der Schritt zur Blockchain-Börse eröffnet wäre.
Jein. Also ich glaube, das, was wir jetzt im Referentenentwurf gesehen haben, ist erstmal das auch nachzuholen, was andere Länder wie Frankreich schon seit 8 Jahren haben, nämlich das digitale Wertpapier. Mhm. Mal per se. Aber das ist nicht das tokenisierte Wertpapier. Achtung. Okay. So, ja. Sondern wir müssen ja das digitale Wertpapier durch alle, vor allen Dingen, da geht es das Thema Ownerschaft und auch bei Insolvenz, Gutgläubigkeit, Bösgläubigkeit und wer hat Besitz und solche Sachen, das muss ja alles geregelt sein. Und ja, wir können hier, wie wir am Tisch sitzen, jeder 1.000 Euro investieren und mein Gott, wenn sie weg sind, tut weh, aber es bringt uns nicht um. Ein großer Institutioneller kann ich 500 Millionen anlegen von Kunden und dann gibt es keine rechtlichen Rahmenbedingungen, wie wem gehören die eigentlich. Das muss nachgezogen werden und das ist im Referentenentwurf noch nicht vollends abgebildet. Das nächste ist, der Referentenentwurf bricht die alten Monopolstrukturen noch nicht auf. Das, was Sie beschreiben, ist dann richtig, wenn wir eben einen wirklich fungiblen europäischen Markt herstellen können. Den haben wir ja nicht tatsächlich. Wir haben ja ein Post-Trade-Duopol. Am Ende muss alles durch 2 Anbieter durch. Und es ist ja schizophren, dass ich zwar Aktien in Deutschland sehr effizient handeln kann, aber wenn ich zum Beispiel innerhalb von Europa aus Deutschland raus will, wird es extrem teuer. Ja. Und wir bräuchten einen fungiblen Sekundärmarkt in Europa als gesamteuropäischen Markt. Und ja, da kann die Blockchain-Technologie helfen, weil die Investition in die Prozesse keine alten Legacy-Systeme mehr fordert. Also, wenn ich heute ein CSD, also eine Abwicklungsseite, anbieten wollte, müsste ich ja die ganzen alten Strukturen wieder aufbauen, die heute schon da sind. Kostet ein unglaubliches Geld. So, auf einmal kommt die Tokenisierung mit einer ganz neuen Technologie, die alles extrem einfach macht. Das heißt, die Investition in das Thema rein wird so billig. Deswegen wird es ineffizient. ich brauche ja die Lizenzen immer noch. Die Regulation reguliert nicht Technik, die reguliert Funktion. Das heißt, wenn ich einen Brokerage anbiete, brauche ich eine Brokerlizenz. Wenn ich eine Börse anbiete, brauche ich eine Börsenlizenz. Wenn ich eine Verwahrung anbiete, brauche ich eine Verwahrlizenz. Nur auf einmal kostet es vielleicht mich 5 oder 10 Millionen in das Thema reinzugehen, statt vorher 50 oder 100 Millionen. Und das öffnet uns den Markt, ganz anders zu agieren. Ja. Und ich glaube, da sind wir jetzt auf einem sehr guten Weg. Das erkennt man auch. Das erkennt man in Deutschland, das hat man in der Schweiz erkannt. Da sind die Regelwerke ab 1.1. nächsten Jahres schon aktiv. Man hat das in Europa erkannt. Man hat das auch an anderen Stellen auf der Welt erkannt. China zum Beispiel sehr dominant. Und jetzt geht es darum, Rahmenbedingungen schaffen und dann nachziehen. Nur, wenn ich durch die Gesetzgebung wieder zwar auf der einen Seite die Technik nur nutzen darf, aber wieder in alte Monopolstrukturen gedrückt werde, dann haben wir nicht gewonnen. Und deswegen ist es ein guter Schritt gewesen, aber noch nicht den, den wir eigentlich brauchen.
Man erkennt ja tatsächlich eine Menge im Moment. Also es ist ja wirklich viel los. Digitaler Euro ist auch immer ein großes Thema. Können wir gleich noch kurz drüber sprechen oder auch ein bisschen länger. Ich würde gerne nochmal zur EU kommen. Da ist jetzt Herr Scholz und sucht sich ein paar Verbündete, um vielleicht sogar zu prüfen, ob man auch sowas wie Libra nicht verbieten kann. Halten Sie das für richtig?
Nee, ist totaler Humbug. Also muss man auch mal deutlich sagen, es ist so, Entschuldigung, wenn ich da jetzt, da ist so ein Kopf in den Sand, ne? Wenn ich es nicht sehe, passiert es auch nicht. Ich glaube, man müsste sich, und das habe ich auch neulich bei einem Verband in einem Vortrag gesagt, man muss sich immer überlegen, was passiert denn, wenn es kommt und ich habe keine Antwort darauf. Das ist doch die richtige Frage. Also nicht falsch verstehen, ich bin jetzt kein gigantischer Freund von dem Libra-Konzept.
Facebook, müssen wir nochmal sagen, kurz, ja, genau.
Genau, lieber unter Facebook, anderem, ja, also Gemeinnützigkeit und so, groß Fragezeichen. Aber der Punkt ist eher, wenn es kommt und ich habe keine eigene Antwort, das ist doch das Schwierige. Und ein Verbot wird mich nicht lange schützen. Also bevor wir darüber nachdenken, Libra zu verbieten, sollten wir eher darüber nachdenken, wie kriegen wir den digitalen Euro durch die Tür. Das ist doch viel interessanter. Eben. Die Gefahr ist doch für uns alle, dass, nehmen wir mal an, es gäbe eine weltweit große Wirtschaftsnation, die würde den digitalen was auch immer einführen und die sagt, ab morgen, wenn ihr mit mir handeln wollt, gibt es halt nur noch den digitalen Yuan oder Renminbi. Ja,
Bahamas mit dem digitalen, wie heißt er? Sanddollar.
Was auch.
Ja gut, also das erste Land mit einer Kryptowährung.
Ja gut, also ich würde mal sagen, da reicht die Wirtschaftspower nicht aus. Aber wenn wir mal an das ein oder andere Land denken weltweit, die hätten die Wirtschaftspower und die sagen dann einfach, hört mal zu, euer Euro ist mir egal, ob jetzt wird in meiner digitalen Währung bezahlt oder ihr macht mit mir keine Geschäfte mehr. Dann will ich mal sehen, wie kleinere Staaten sagen, ja, aber nee, ich bezahle aber weiter mit meinem Euro. Und dann ist das Thema da. Und wenn wir dann anfangen, über den digitalen Euro zu philosophieren, dann ist vorbei. Und was vergessen wird, ist, mit dem digitalen Euro kommt die digitale Identität. Mit der digitalen Identität kommt der globale Payment. Das hängt direkt miteinander zusammen. Und wenn wir den Zug als Europäer verpassen, dann hängt unsere Identität auf einer ausländischen, das klingt jetzt so, mir ist an mir, ja, das ist nicht gemeint, sondern einfach, dann haben wir die Identität nicht mehr im Griff. Und das dürfen wir als Europäer nicht zulassen. Und deswegen führt für mich kein Weg am digitalen Euro vorbei. Und der muss auch zentral und nicht durch eine private Organisation getrieben sein.
Aber Frau Lagarde hat das ja durchaus auf dem Zettel bei der EZB. Oder glauben Sie da nicht dran?
Ja, das wäre schön. Dann müssen wir aber die
Kleinstaaterei. Also sie spricht oder denkt zumindest drüber nach.
Ja, da müssen, Kleinstaaterei mal sein lassen. Ja. Also,
Das Gegenteil.
Ja, das ist so ein bisschen der Punkt. Wir müssten wirklich auch mal das Thema nicht nur von der Risikosichtweite sehen, im Sinne von, welches Risiko hat der digitale Euro per se in sich, sondern was passiert, wenn wir den digitalen Euro nicht bringen und eine digitale Konkurrenzwährung von weltweitem Ausmaß kommt und wir sind nicht dabei. Und das wird für meine Begriffe nicht diskutiert.
Welche Lobbyisten sind da am Werk? Also Sie arbeiten ja selber mit Banken zusammen, haben die ja viele mit Zertifikatehandel und so, kennen Sie die ja alle? Ich würde jetzt ich bin kein Verschwörungsexperte und so, aber ich würde sagen, Herr Weidmann hat seine Gründe, warum er dagegen ist. Ich würde behaupten mal so, ja, die Banken haben auch so Probleme mit, weil sie noch nicht so weit sind, um in dem Geschäft, viele reden ja davon, wenn der digitale Euro kommt, wozu, also Blockchain basiert und so weiter, wozu brauchen wir Banken? Die sind dann eigentlich theoretisch nicht mehr nötig und so weiter. Da könnte ich mir vorstellen, dass viele Angst haben, ich bin noch nicht so weit, wir haben noch nicht mal unsere IT-Systeme auf Vordermann gebracht, wie soll ich denn jetzt schon mit dem digitalen Euro funktionieren? Also so kann ich mir das vorstellen. Ich weiß nicht, Sie haben
ja
mehr.
Ja gut, jetzt will ich nicht für die Banken reden, das müssen die Banken schon selber machen, aber ich glaube, dass sich genauso wie bei den Börsen, ich glaube, in 10 oder 20 Jahren sieht die Börse anders aus. Wird die Börse weg sein? Nein. Ich glaube, wir werden immer Banking haben. Ob wir die Banken, wie wir sie heute kennen, haben werden oder ob die sich entwickelt haben, ja, die werden sich entwickelt haben. Und nur weil das Mittel komplett digital wird, geht die Bank ja nicht weg. Ja? Nehmen wir mal Finanzierung. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass nachher eine Finanzierung von einem Vorhaben über einen öffentlichen Marktplatz passiert, dass die Bank aber sehr wohl das Quality Gate ist, was im Prinzip regelt, wer kann auf diesem Marktplatz mit den Risiken dieses Marktplatzes auch tatsächlich umgehen. Wer kann besser Risiken von Startups beurteilen als VCs oder Early Seed Finanzierer? Ja, müssen aber die auch das Geld bringen oder kann das nicht in Form eines Ratings passieren und das Geld kommt nachher über private und weltweite Investoren? Ich glaube, wir werden eine große Umwälzung in der Industrie sehen durch die Blockchain-Technologie. Da sind wir noch ganz am Anfang. Die Frage ist jetzt, wer macht sich zum Gestalter oder wer wird gestaltet? Und das kann durchaus eine Auswirkung
oder
sein.
Oder eine andere Frage, ob Herr Weidmann Angst hat davor. Wir reden auch über Zahlungssysteme, die unter Umständen an jemanden vorbeilaufen, wenn sie digital sind und vollständig digital. Nicht an der EZB mehr oder dran vorbei. Oder auch den Einfluss auf Kreditvergabe oder Ähnlichen. Vielleicht ist die EZB noch nicht so weit, dass...
Ja,
also, oder die Bundesbank im Speziellen.
Also auch wieder, das müssten die Kollegen beantworten. Aber, ja, nee, also,
das werden Sie mir nicht beantworten.
Ja, ja, alles gut. Ich glaube schon, der Punkt ist, ja, deswegen bin ich ja ein großer Verfechter, das muss eigentlich durch die Bundesbank oder durch die EZB erfolgen. Das darf keine privat getriebene Organisation sein, dafür ist es zu wichtig. Mhm. Und von daher verstehe ich, die Befürchtungen und die Kritik in diese Richtung verstehe ich komplett und das ist sicherlich auch ein Teil des Libra-Thematiks. Aber dann müssten wir uns zum Vorreiter der Bewegung machen. Ich finde das ja okay, wenn man sagt, hört mal zu, wir können dieses Geldmengethema, Geldvergabethema, Zahlungsverkehr, das dürfen wir nicht aus der Hand geben. Verstehe ich komplett, ja, aber dann setzt euch nach vorne. Dann macht's. Ja, dann bereitet den Weg, denn es wird sowieso passieren. Ja, und insofern, ein Teil verstehe ich der Kritik, ein Teil verstehe ich nicht. Aber was jetzt schlussendlich die Beweggründe sind, es wird ein Mix daraus sein. Und man muss sich halt leider mit dem Thema nun mal wirklich extrem auseinandersetzen. Und es fällt vielen, die, sag ich mal, schon lange dabei sind, etwas schwer.
Wir reden ja schon lange über digitalen Euro eigentlich schon am Ende, schon jetzt ein paar Jährchen. Wie radikal würden Sie das denn denken, wenn es von der EZB auskommen muss? Kann man dann auch als normaler Bürger ein Konto bei der EZB haben? Wäre ja für die EZB auch manchmal ganz praktisch.
Ja, ich weiß nicht, ob wir dann ein Konto bei der EZB hätten, aber es würde ja reichen, wenn meine Bank ein akkreditiertes Konto bei der EZB hat und ich beziehe es dann über meine Bank und ich weiß aber, dass es quasi gedeckt ist durch die EZB. Ich glaube auch, dass die digitale Identität kommen muss und ich glaube, dass die auch durch den Staat kommen muss, ja, und dass ich genauso wie ich meinen Personalausweis bekomme, bekomme ich dann über eine akkreditierte Stelle des Staates meine digitale Identität und die wird dann vielleicht über mein Konto, was ich bei meiner ganz normalen Privatbank habe, akkreditiert über eine EZB, irgendwie so, ja. Aber das ist jetzt sehr untech gesprochen. Ich glaube, das macht Sinn. Ja, muss jetzt jeder Bürger in Europa ein eigenes Konto bei der EZB haben? Boah, ich glaube, weiß nicht, ob wir das prozessual hinbekommen. Aber sagen wir mal im übertragenen Sinne, ja, macht das natürlich Sinn.
Blockchain gehe ich davon aus, dass ich quasi direkt Zentralbankgeld handle oder damit bezahle. Am Ende des Tages ist für mich das nur logisch eigentlich. Nur das macht Sinn, wenn ich den Bitcoin oder Libra verhindern will als Zahlungsmittel, als direktes, dann muss ich das konsequent machen.
Ja, weiß ich nicht, ob ich so weit gehen muss, weil ich sag mal so, ich könnte ja einen digitalen Euro, den ich sag jetzt mal, von meiner, auf meine App lade, ja, von meiner Bank, wenn ich weiß, dass der ausgegeben wurde von der EZB, muss ich kein Konto bei der EZB haben.
Nee, okay.
So, und deswegen sage ich mal, muss ich den Schritt gehen? Nein, ultimativ kommt mein Geld immer von der, ich sag mal, von der Bundesbank oder von der EZB. Also insofern, die Kette würde ich gar nicht ändern. Die hat sich ja eingespielt. Das ist ja nicht per se, das ist ja nicht falsch. Ja? Ich glaube, wir müssen uns nur der neuen Technologie und den neuen Instrumenten widmen. Und ja, im Prozess kriegen wir dann Vereinfachungen hin. Gehen wir mal auf den Handel von Wertpapieren. Es gibt ja den Central Counterparty, also der sicherstellt, ich habe die Stücke und der hat das Geld. Ja, wenn ich alles instantaneous auf der Blockchain habe, dann brauche ich das nicht mehr. Ich sehe es ja, das ist ja sofort instantaneous. So, das heißt, diesen Prozessschritt, die Regulation dazu, die alles, was dazugehört, das kann ich rausstreichen aus der Gleichung. Und ich glaube, so müssten wir einmal durch die ganze Prozesskette, die wir in der gesamten Finanzindustrie haben, durchgehen und sagen, wo haben wir eigentlich Punkte, die wir dann nicht mehr brauchen? In der Blockchain könnte eine Aufsicht in Realtime in jeden Schritt reingucken.
Ja, das meine ich ja. Zentralbanker müsste ja daran gelegen sein. Die ideale Welt eines Zentralbankers wäre, ich kann super in jeden sein Konto reingucken und weiß, warum er es nicht ausgibt, das Geld.
So.
Und dann bringe ich ihn dazu, das Geld auszugeben.
Ja, das vielleicht jetzt nicht,
das wäre mir zu weit. Das wäre die ideale Welt für einen Zentralbanker.
Ja.
Der die optimale.
Braucht man fürs Helikoptergeld kein Helikopter mehr.
Ich weiß nicht, was die manchmal nachts träumen, aber das wäre mein Traum eines Zentralbankers. Ich möchte gern, dass die Bürger ihr Geld ausgeben. Das kriege ich zurzeit nicht hin, weil wir haben Billionen in den Sparkonten liegen. Und das ist das Grundproblem gerade, dass die Leute das Geld horten und nicht ausgeben oder an die Börsen tragen. Also wir wollen ja eigentlich, dass es ausgeben.
Da hilft uns jetzt aber per se erstmal die Blockchain-Technologie nicht.
Ja, es gibt ja noch andere Theorien. Man könnte es ja
auch das stimmt schon.
Mit Smart Contract, also man könnte ja auch das Geld programmieren. Ne? Also
das ist irgendwie, wenn ich es nicht ausgebe, dass dann irgendwann automatisch weg ist.
diese Phasen gab es. In 29 gab es so eine Sachen, dass ein Ort in Österreich hat das gemacht. Und jeder dieser Gutscheine wurde jeden Monat 10% weniger wert. Und das hat dann dazu geführt, dass die Leute das Geld ausgegeben haben. Das gab es ja alles.
Ja, da würde ich aber eher, also wenn wir so weit gehen, würde ich eher mal die Frage stellen wollen, Anfangsmonate Corona, wie müssen wir eigentlich unser Konzept überdenken und unseren Gesamtaufschlag überdenken, wenn wir 3 Monate nur mal kaufen, was wir wirklich brauchen und die Weltwirtschaft geht.
Ja. Ne? Über Postwachstumsökonomie.
So, dann sollten wir eher über sowas reden, ja. das wäre, glaube ich, da mal
vielleicht
jetzt
reden.
Geht, ja genau, geht, glaube ich, jetzt über den Podcast ein bisschen hinaus.
Sprengt uns heute leider, ja.
Philosophie-Podcast.
Aber wie weit sehen Sie denn Deutschland insgesamt? Okay, die Banken, wissen wir nicht so richtig, aber Sie arbeiten ja unter anderem mit Daimler Mobility und Bosch zusammen Richtung Blockchain, ist da in der Industrie schon wie viel los oder wie nehmen Sie das wahr?
Also wir haben das Gefühl, es ist insgesamt viel los, also auch bei den Banken. Ja. Spätestens seit dem Push der Bundesregierung kurz vor der Corona-Krise haben wir eine starke Bewegung dort auch wahrgenommen. Also man hat das immer beobachtet, aus unserer Sicht, ich kann ja nicht für die Bankenkollegen sprechen, man hat das immer beobachtet, wir haben viele Gespräche geführt, aber man hat es natürlich noch mit so einer gewissen, lass mal sehen, wie sich das entwickelt. Kommt die Regulierung wirklich? Macht die Bundesregierung wirklich ernst? Und wird das so kommen? Spätestens als dann klar war, ja, das kommt, von mir aus nicht nächstes Jahr, aber es wird kommen, der Zug geht nicht an uns vorbei, haben die Gespräche wirklich auch an Intensität zugenommen. Und dann auch stark in der Realwirtschaft sowieso schon, die sehr viel mit der Blockchain-Technologie arbeiten und dann auch zu dem Punkt kam, Mensch, am Ende gestalten wir Marktplätze und für die Marktplätze brauchen wir einen Marktplatzbetreiber, der auch weiß, wie er das strukturiert. Also haben wir sehr viele Gespräche geführt. Corona hat das erstmal ausgebremst, muss man ganz ehrlich sagen, weil viele, gerade realwirtschaftliche Unternehmen, hatten dann erstmal andere Probleme. Ja, vollkommen verständlich. Ich bin auch davon ausgegangen, dass die Bundesregierung nicht so schnell weitermacht wie ursprünglich geplant. Der Referentenentwurf war für Ende letzten Jahres geplant. Dass der jetzt so schnell rausgekommen ist, habe ich ehrlich gesagt nicht erwartet, ja, weil ich zugegebenermaßen, wir haben gerade, glaube ich, noch ein paar andere Probleme in Europa, die wir lösen müssen. Insofern finde ich sehr gut, dass er jetzt so gekommen ist und dass man auch daran festhält und auch die EU daran festhält und weiter Gas geben. Ist das jetzt schon der große Wurf gewesen? Nein, ist er nicht. War es zu erwarten, dass es sofort 0 auf 100 geht? Nein, war es auch nicht. Also insofern, ich finde, dass Sie sehr konsistent das weiterverfolgen, was Sie angekündigt haben.
Wir haben im letzten Podcast was gelernt. Ambidextrie.
Ja.
Das gibt es auch im Management, Beidhändigkeit, genau. Wie steht es da mit der Börse Stuttgart? Sie machen ja relativ viel, Blockchain haben wir gehört, aber das ist ja, so wie ich das rausgehört habe, alles noch im Bereich der Börse. Als Geschäftsmodell, ich verkaufe Aktien, ich verkaufe oder handel, lasse Aktien handeln, Anleihen, Kryptowährung. Aber jetzt den Schritt weiter zu gehen, wie jetzt mit Bosch oder Daimler, das bedeutet ja auch, solche Sachen zu handeln oder anzubieten. Oder wir hatten einen mal, der Tokenisierung von Immobilien gemacht hat, bis hin zu Mietverträgen, die ich ja dann mit Smart Contracts automatisiert anbieten kann. Gehen Ihre Gedanken auch in die Richtung, Ihr Geschäftsfeld quasi zu erweitern, von der Börse weg und noch viel mehr verbreitern, alles, was dieses Thema betrifft?
Ja, aber das ist nicht von der Börse weg.
Ja, ist ja kein Handel mehr im herkömmlichen Sinne. Ich biete nur einen Handelsplatz an,
ja,
wo ihr bitte schön eure Sachen alle handeln könnt. Ich biete noch mehr an. Ich biete auch das drumherum an. Die Immobilie wird nicht nur bei mir gehandelt oder der Token davon, sondern ich biete auch die Vermarkte oder das Handling der Mieten an. Und, na, wenn,
nee, das jetzt nicht.
Also das ginge ja über Smart Contracts alles zu lösen. Ja, wenn einer gekündigt hat, dass die Kaution bezahlt wird oder all sowas. Ne?
Das, also wenn wir mal in Ursprünge von, ich weiß gar nicht, wann die erste Börse gegründet wurde, vor wie viel tausend Jahren, aber jedenfalls, wenn wir mal in die Ursprünge zurückdenken, warum sind Marktplätze entstanden? Ja? Warum sind am Schluss Börsen entstanden? Normierung und den Austausch von Waren. Dann ist das ja nichts anderes. Ja, werden wir jetzt die Mietverträge verwalten, die tokenisiert werden? Nee, das werden wir nicht. Werden wir aber wahrscheinlich einen Marktplatz dafür anbieten, dass ich die Token handeln kann und die Token verwahren kann? Ja, schon. Wir sind die Börse, die sich fokussiert auf den Privatinvestor. Das ist unsere Stärke. Wir können mit Privatinvestoren und deren Anforderungen umgehen. Und deren Bedürfnisse auch in Investitionen umgehen. Ob das nachher ein Wertpapier ist im Portfolio, ob das Gold ist, ob das Immobilienanteile sind, ob das vielleicht ein paar Mobility-Token und vielleicht ein Energievertrag ist. Das sind doch nicht wir, die das definieren sollten, das sind unsere Kunden. Und wenn sich neue Assetklassen entstehen, dann sind wir als Marktbetreiber gefordert, dafür einen fungiblen Markt hinzustellen. Und wir haben durch unser Ökosystem die Möglichkeit, diesen Markt zu unterstützen und aufzusetzen und damit Finanzmarktteilnehmern wie Realwirtschaft zu unterstützen. Das sehen wir als Auftrag. Aber nochmal, wir wollen jetzt hier nicht die Mietverträge verwalten. Das ist, glaube ich, nicht unser Thema.
Das bietet sich ja an. Das hat man bloß festgestellt damals in dem Gespräch.
Ja.
Das ist ja theoretisch möglich mit Smart Contract. Das läuft ja einfach im Hintergrund ab.
Ja.
Dass das auf der Plattform logisch ist, sollte eigentlich drin sein. Dann.
Ja gut, wenn man jetzt mal in die Tokenisierung geht, also ich nehme mal irgendein Wirtschaftsgut, das kann ja jetzt auch Kunst sein, also ja. Kunst wird vorne tokenisiert, der Token wird kreiert und nach der Tokenisierung ist es ja bei uns im Ökosystem. Aber wir sind jetzt nicht diejenigen, die das Kunst Bild an die
Wand. Ja, genau,
das sind wir halt nicht. So, das wollen wir auch nicht sein.
Aber es könnte im Hintergrund die Bewertung hinterlegt sein. Oder
wenn es jemanden gibt, der das tut. Also wir sind Marktplatzbetreiber. Wir machen ja selber keine Bewertung der Sachen. Da halten wir uns ganz an die Regel, die wir auch sonst für klassische Wertpapiere haben. Und das ist eigentlich unsere Stärke. Eigentlich sage ich ja lapidar, just another technology. Ja? Mhm. So, und das heißt, wir wenden das an, was wir in der klassischen Welt kennen, jetzt auf die neue Technologie. Ermöglicht uns ein paar Effizienzgewinne und uns plötzlich in Sachen reinzubewegen, in die wir vorher nicht reingehen konnten. Aber deswegen sage ich ja, es wird für Banken, es wird für, wenn wir davon reden, für Kunsthändler, wird es ganz normal die Aufgabe auch vorher geben. Nur sie haben vielleicht neue Medien, wie sie Finanzierung strukturieren, wie sie die Interaktion mit ihren Kunden strukturieren, wie solche Dinge ablaufen werden.
Sie sagen, Justin Nase, another technology, finden Sie dafür genug Experten in Deutschland, Europa?
Ja, doch. Also wir sind ja noch in einem Stadium, wo wir nicht über, ich sag mal, weltweit aktive Systeme jetzt mal ernsthaft reden, auf dem Niveau, wie wir schon die klassische Welt haben. Und für das Niveau, wie wir heute arbeiten, auf jeden Fall. Deutschland ist da sehr gut aufgestellt. Auch wenn jetzt in den Universitäten das noch nicht breit Niederschlag gefunden hat, haben wir nicht das Problem, da an gute Leute ranzukommen. Auch in Stuttgart nicht.
Und technologisch aber auch. Also was Technik betrifft, wir wollen das ja in Deutschland halten wahrscheinlich. Serverfarmen oder Ähnliches, ist das ein Problem?
Nee, eigentlich nicht. Also für uns gilt das im Minimum Europa, idealerweise Deutschland, aber im Minimum Europa. Ich glaube, dass wir darauf Wert legen sollten. Da haben wir auch keine Schwierigkeiten. Jetzt haben wir kein eigenes, müsste ich jetzt mal nachgucken, nicht, dass ich was Falsches sage. Ich weiß, die meisten Protokolle, wo die erfunden wurden, das kann ich gar nicht sagen. Aber für uns, für die Nutzung der Technologie und für die Kollegen, die wir brauchen und Kolleginnen, um das zu bauen und weiter zu betreiben, zu entwickeln, Produktideen darüber zu generieren, ich glaube, da ist Deutschland gar nicht schlecht aufgestellt.
Das klingt doch mal positiv.
Das haben wir aber schon, glaube ich, bei Blockchain schon öfter gehabt. Ja. Immer festgestellt, dass wir eigentlich, wir hatten lange jetzt kein Blockchain-Krypto-Gespräch, aber die letzten, die ich mich erinnere, alles was mit digitalen Euro, das war hier, wie heißt die Firma? Ich muss jetzt mal überlegen. Cash on Ledger und so, die sagen doch, die BaFin ist da sehr aktiv und sehr weit, auch das Finanzministerium mit vielen Experten am Werk. Die Schweiz ist ein Stück vor, oder? Oder wie steht es jetzt um Blockchain-basierten Aktienhandel oder Ähnliches? Wann kommt das?
Schwer zu sagen. Also die Schweizer Kollegen waren sehr schnell. Dann wurde es ein bisschen ruhiger um die Kollegen, ja. Dann haben wir ein bisschen nachgezogen, dann waren wir mal, würde ich mal sagen, so ein bisschen vorne, jetzt sind die Kollegen wieder ein bisschen an uns vorbeigezogen.
Wir ist Stuttgart?
Nee, wir ist Deutschland. Deutschland. Da darf ich jetzt mal kurz wir in das königliche Wir. Ja. Nee, Deutschland, das ist schwer abzuschätzen. Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg in Deutschland. Entsprechenden Ministerien hatten letztes Jahr angekündigt, Ende letzten Jahres den Referentenentwurf und dann über den Verlauf von, rund einem Jahr dann sukzessive alle Wertpapiere nachzuziehen. Jetzt wollen wir sie auf das Datum nicht festlegen. Jetzt hat das nun mal 5, 6, 7 Monate länger gedauert wegen Corona, verständlicherweise. Also ich erwarte jetzt schon, dass es im nächsten halben oder einem Jahr dann schrittweise immer weitergeht. Und wenn wir dann im nächsten Jahr mal die ersten Sachen wirklich auch effektiv umsetzen können, dann würde ich sagen, dann sind wir auch wirklich gut und vorne mit dabei. Und was Fachkräfte angeht, glaube ich, da haben wir jetzt erstmal kein Problem. Wenn die Entwicklung wirklich so stark kommt, dann müssen wir es natürlich institutionalisieren. Also dann müssen wir universitär arbeiten, dann müssen wir auch schon früh vielleicht an Schulen arbeiten, um in die Richtung zu gehen, weil das ist schon noch ein bisschen Sturm- und Drangzeit. Das müssen wir jetzt kanalisieren, damit wir dann auch zukünftig auch Fach- und Führungskräfte nachziehen. Es ist eine andere Art zu arbeiten und zu denken. Mhm. Kann man sich reinarbeiten, aber das ist noch nicht so im breiten Bewusstsein. Mhm.
Ist jetzt nicht ganz so wichtig, aber fällt mir gerade ein, hatte ich gelesen, dass die BaFin auch guckt, ob man die Automaten, wo man Kryptowährungen kaufen kann, Bitcoin und Co., stärker reguliert, sodass sie vielleicht gar nicht mehr da sind. In Deutschland gibt es ja auch nur 27 oder so. Ist das, würden Sie das auch für richtig halten, dass man bei so einem Instrument, man kann ja immer noch nicht vernünftig damit jetzt shoppen gehen und macht ja auch nicht so viel Sinn, dass man dann das erstmal unterbindet, damit man auf eine eher sichere Art und Weise, sofern das geht, sich dem Thema annähert?
Also ich glaube, ich weiß jetzt nicht, ob wir dafür die Automaten unterbinden sollten, aber ja, wir brauchen eine sichere Nutzung dieser Technologie. Sie hat den Vorteil des 100% Digitalen und den Nachteil des 100% Digitalen. Ja, das ist einfach so. Ne? Also ich meine, es kann mir, das ist ja immer dieses, was war das Bahnbrechende 2008, 2009? Das war eben das Double Spending zu vermeiden. Und das Double Spending ist ja genau das Problem des 100% Digitalen, wenn ich es nicht vermeiden kann. Und den Einbruch. So, und dafür müssen Regelwerke und technische Rahmenbedingungen geschaffen werden. Ich habe noch nicht ganz verstanden, warum wir einen Automaten brauchen, weil ich sage mal, wenn ich ein digitales Gut von meiner Wallet auf meinem Handy habe und damit bezahlen kann, warum soll ich am Automaten vorbeigehen? Das ist aber mehr so eine grundsätzliche Frage, die ich mich stelle, weil ich habe ja mein Wallet immer dabei.
Ja, die Frage ist, glaube ich, immer ja noch nicht beantwortet. Das ist ja auch so ein steuerlicher Punkt und so weiter. Ist es nur eine Währung? Oder ist es ein Anlageobjekt?
Ja.
So, und ich denke, das hat man ja vorhin kurz angeschnitten hier, bei Währung, da zucken einige verantwortliche Politiker und auch die BaFin vielleicht, bloß keine neue Währung. Ja. Wir wollen die ja nicht eigentlich. Deswegen so ein Automat ist ja, wenn das ein Geldautomat, also ein Kryptoautomat, dann ist das ja wie ein Geldautomat.
Ja. Ja gut, man könnte es natürlich so denken, jetzt werden ja schon die ersten Mobilgeräte mit einer festen Wallet ausgeliefert. Mhm. Ja, jetzt könnte ich natürlich sagen, na gut, wenn ich die nicht immer auf meinem Handy mitschleppen will, von wegen Handy geht kaputt, ja, dann kann ich an Automaten gehen, mir auf meine feste Wallet, von meiner Wallet kann ich mir was runterladen und damit kann ich dann in den Laden gehen und bezahlen. Also man kann sich schon einen Use Case basteln, aber klar, die Diskussion gibt es noch. Ist es jetzt Währung? Will ich eine separate Währung haben? Ist es Anlagegut? Ja, ich kann mit dem Anlagegut aber vielleicht auch bezahlen. Das ist so ein
Punkt, ja.
Verstehe ich auch.
Mit normalen Währungen haben wir das Thema ja auch manchmal.
Ne? Ja, natürlich. Ich meine, ich kann auf dem Dollar auch handeln, ja, und ich kann gegen Dollar spekulieren und ich kann mit dem Dollar bezahlen oder mit dem Euro. Ja. Ist ja nicht ganz unvergleichbar.
Ja, genau.
Letzte Frage.
Ja,
wir sind durch. Ich glaube, die Note wird ganz okay. Habe ich schon so rausgehört.
Ja, ich auch. Also die letzte Frage ist ja immer noch nach Schulnote.
Ach so.
In dem Bereich. Hier wäre es ja natürlich Blockchain.
Also nicht, wie toll die Börse Stuttgart ist.
Ja, das sowieso nicht. Das ist ja nur, das ist also.
Wäre jetzt ein bisschen einfach.
Wie gut wir da aufgestellt sind in Sachen Blockchain-Handel und auch Kryptowährungshandel. Also so ein bisschen in der Richtung Kryptohandel in Deutschland, Krypto, Blockchain, all diese Themen.
Wir können es ja separieren.
Ja, genau, das müssen wir, glaube ich. Ja. Ich glaube, das müssen wir separieren. Also ich glaube, Kryptohandel in Deutschland sind wir echt gut. Da sind wir wirklich gut.
Wo die großen Börsen eigentlich woanders sind, oder?
Ja, und jetzt lesen wir mal alle in den AGBs bei denen nach.
Ja, da wurde auch öfter Geld verschwunden. Ne?
Das sollte man einfach immer mal tun. Ich meine, wir lesen ja alle nicht die AGBs von den ganzen Apps, wo wir ständig die Nachrichten kriegen und klicken die weg. Und dann beschweren wir uns, dass unsere Daten irgendwo auftauchen. Ja. Ne? Das sollte man vielleicht öfter mal tun. Aber ich glaube, da sind wir in Deutschland gut aufgestellt. Dem würde ich eine gut geben, eine 2.
Ja, okay.
Den Kryptohandel. Mhm. Blockchain, glaube ich, sind wir noch nicht so weit. Da müssten wir ein bisschen mehr tun. Dieses Thema dann auch tokenisiertes Wertpapier. Mhm. Da würde ich uns eher mal so auf einer 3 einschätzen, mit einer starken Tendenz nach oben, nämlich abhängig davon, ob wir uns jetzt wieder den Alteingesessenen entgegenlehnen, dann geht es Richtung 4, oder ob wir wirklich die Zeichen der Zeit wie vielfach auch erkennen und dann auch ähnlich Gas geben wie auf Cryptocurrencies, dann glaube ich, haben wir eine sehr gute Chance.
Das klingt doch gut.
Ja.
Alexander Höppner, vielen Dank.
Ja, vielen Dank fürs
Gespräch. Danke Ihnen.